primer capítulo de Éxodo. Wir wollen diese Betrachtung dieses Kapitels heute Morgen zu Ende führen. Es sind etwa 5 Aussagen, die den Inhalt dieses Kapitels zusammenfassen könnten. Erstens, das Volk Israel ist nicht als solches von Gott verstoßen worden. Dies ist etwas, was Paulus in diesem Kapitel energisch festhält. Zweitens, es muss gesagt werden, dass mit dem ungläubigen Teil Israels es schlimm bestellt ist. Es ist in einer argen Not. Und drittens, der Verlust Israels ist zum Gewinn von anderen Völkern oder anderen Menschen geworden. Und heute Morgen wollen wir zu den 2 weiteren Gedanken kommen. Wir hatten diese Aussagen alphabetisch geordnet. Es wäre dann viertens oder D, Aussage D. Es ist Hoffnung für diesen abtrünnigen Teil Israels. Und letztens Aussage E. Die Gemeinde sollte von den Wegen Gottes mit Israel lernen. Wir wollen also diese 2 Gedanken heute Morgen aus anhand von Römer 11 uns ansehen. Also, es ist Hoffnung, sagt Paulus, für den abtrünnigen Teil Israels. Und dafür gibt er 10 Gründe. Diese sind in den verschiedenen Teilen des Kapitels zu finden. Wie Sie wissen, hatte ich Kapitel 11 nicht so wie Kapitel 9 und 10 behandelt, wo ich Vers für Vers vorgegangen war, sondern hier verschiedene Aspekte oder Gesichtspunkte herausgeholt. Und diese sind in verschiedenen Teilen des Kapitels zu sehen. Paulus gibt hier in diesem Kapitel 10 Gründe an, weshalb es für den Teil Israels, der heute noch, wie zu seiner Zeit, ungläubig ist, nicht ohne Hoffnung ist. Es gibt Hoffnung für den Teil Israels, der heute von Gott verstoßen zu sein scheint. Warum? Erstens, Vers 7. Dort heißt es, Israel ist suchend. Das wird angedeutet, aber es ist eine Wahrheit, die hier in diesem Vers steht. Und wir sollten sie nicht untergehen lassen. Paulus sagt hier, was ist also zu sagen? Folgendes. Was Israel suchte, das erlangte es nicht, aber die Erwählten erlangten es. Nun ist es nicht so, dass alle Menschen, die suchend sind, finden werden. Aber so viel kann doch gesagt werden, wenn ein Mensch suchend ist, ist doch etwas Gutes bei ihm. Und wenn ein Mensch Gott sucht, dann ist er nicht mehr ohne Hoffnung bei Gott. Wenn Gott ein Suchen anerkennt, dann kann noch Hoffnung sein. Allerdings muss dieses Suchen von Herzen da sein und es muss nicht den eigenen Vorteil gesucht werden. Dieses Suchen muss also von Gott untersucht werden, ob es Gott meint oder die eigene Person meint. Aber Paulus hält hier zunächst einmal fest, dass Israel als solches ein suchendes Volk ist. Es sucht etwas in der Heiligen Schrift, in der Religion, in den Dingen, die von Gott kommen. Zweitens, Vers 16. Dort hält er eine andere Wahrheit fest. Wenn aber der Erstling heilig ist, so auch die Masse, das heißt der ganze Teil. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Dies ist ein bedeutungsvoller Vers, denn hier sagt er, Israel, auch der abtrünnige Teil, ist heilig. Denn es geht hier um den Teil, der in den ersten Teilen dieses Kapitels als verstoßen galt. Denn als Paulus lebte, gab es zwei Teile in Israel. Einen Teil, der glaubte an den von Gott verheißenen Messias Jesus und war aufgenommen worden in die Heilsgemeinde Gottes. Und der andere Teil lehnte diesen Messias ab und war von Gott abgelehnt. Und von diesem zweiten Teil, sagt Paulus in Vers 16, er ist heilig. Was heißt das? Heilig im selben Sinne, wie Paulus das in 1. Korinther 7 oder wie die Heilige Schrift das Wort an anderen Stellen gebraucht. Wir sind heute so gewohnt, das Wort heilig nur dort zu gebrauchen, wo man wirklich mit Gott in Ordnung sind, dass wir den Sinn für die echte Bedeutung dieses Wortes verloren haben. Das Wort wird in verschiedener Hinsicht gebraucht. Es bedeutet im Grunde das, was zugehörig ist. Und wenn wir Gott als Mittelpunkt oder Ausgangspunkt haben, dann heißt es, das, was für ihn heilig ist, das, was ihm gehört oder für ihn da ist. Das, was er ablehnt, steht unter einem Fluch oder ist unheilig. Und das, was ihm gehört, das ist für ihn da. Nun kann Gott mit seinem, was ihm gehört, tun, was er will. Im Alten Testament ist nicht alles, was heilig, schon gerettet. Es gibt Städte, Personen, Dinge, Gegenstände, die sind zwar Gott gehörig, aber sie werden vernichtet. Heilig heißt einfach grundsätzlich Gott zugeordnet. Israel ist heilig, ist von Gott erwählt worden, ist ihm zugeordnet. Und grundsätzlich heißt das, dass eine Hoffnung besteht. Gott ist nicht verpflichtet, diesen Teil zu retten, nur weil er ihn für heilig erklärt, für ihn gehörig erklärt. Aber grundsätzlich ist doch eine Hoffnung da, dass Gott diesen Teil retten kann. Israel als Volk ist ein abgesondertes, von anderen Völkern abgesondertes Volk. Und das heißt, dass eine Hoffnung immer noch besteht. Drittens, Vers 28, ein herrlicher Vers. Hier geht es noch einen Schritt weiter. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde. Das heißt, dieser Teil Israels hat sich gegen nicht nur den Messias, sondern gegen die Gemeinde, gegen das ganze Evangelium gestellt. Sie sind also zu Feinden Gottes geworden, weil sie der Botschaft von Jesus Christus gegenüber feindlich eingestellt sind. Um euretwillen sind sie Feinde. Hinsichtlich der Auswahl aber Geliebte, um der Väter willen. Sie sind immerhin Menschen, die hervorgekommen sind aus den drei Erzvätern, die Gott geliebt und herausgewählt hat, Abraham, Isaak und Jakob. Sie sind von Gott Geliebte. Auch der letzte Jude, der für andere Menschen abscheulich zu sein scheint, weil er sich wirklich sündhaftig benimmt, weil er sich wie ein Judas verhält, und es war ein Israelit, Judas, der Jesus verraten hat. Es gibt diesen Typus, nicht nur unter den Völkern, sondern auch unter Israeliten. Alle Menschen sind gleich, und da sehen wir, dass auch Israeliten fähig sind, zu den Dingen, wozu Heiden sonst, was weiß man, fähig sind. Israeliten sind Sünder, aber sie sind der Väter wegen Geliebte. Und wir wollen noch auf diesen Vers zurückkommen am Schluss. Viertens, ein vierter Grund, warum für diesen Teil Israels Hoffnung besteht. Gottes Absichten mit Israel enden nicht mit dem Fall Israels. Vers 11. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten, das heißt, damit sie im Fall, im gefallenen Zustand bleiben sollten? Das sei fern. Dieser Gedanke darf nicht aufkommen und Raum gewinnen, sondern durch ihren Fall ist den Völkern das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Israel ist nicht gefallen, um verstoßen zu bleiben. Das ist nicht der Sinn. Es besteht also noch Hoffnung. Der Fall Israels am Evangelium, das heißt, dass Israel sich gegen das Evangelium gestellt hat, Jesus nicht angenommen hat, das endet nicht oder bringt Gottes Absicht mit Israel nicht zu einem Ende. Ein fünfter Grund, Vers 14. Ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen, endlich aus ihnen retten möge. Paulus will, dass Menschen in Israel gerettet werden. Und Paulus hat ein Herz, das so denkt und bewegt ist, wie Gottes Herz denkt und bewegt ist. Hier gibt er zum Ausdruck, was Gott will, denn er hat Gottes Absichten und Wünsche für Israel. Er ist ein Prophet und Gott hat ihm gezeigt, was Gottes Absichten mit Israel sind. Und weil Gott haben will, dass Israel gerettet wird, deshalb will er, identifiziert mit Gott, solidarisch mit Gott, auch, dass Israel gerettet wird. Wir sehen also in diesem Vers, dass Gott die Rettung des abtrünnigen Teils Israels will. Er will nicht seinen verlorenen Zustand, er will seine Rettung. Sechstens, wer in Israel vom Unglauben umkehrt, darf wieder in das Volk Gottes eingegliedert werden. Es ist schon so, dass wir von Verstoßensein sprechen müssen. Der abtrünnige Teil Israels ist verstoßen. Es geht nur um die Frage, ist dies ein bleibender, ein unabänderlicher Zustand? Nein, das ist er nicht. Paulus spricht schon davon, dass Zweige in der Pflanze, in dem Baum Israels ausgebrochen sind. Sie sind wirklich entfernt worden. Nicht um in einem Saal schön angesehen zu werden, sondern um verbrannt zu werden. Aber Paulus sagt, das heißt nicht, dass sie nicht wieder zurück eingepfropft werden können, nur weil sie einmal rausgerissen wurden. Vers 23 und 24. Auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden. Denn Gott vermag sie wiederum einzupfropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum ausgeschnitten und wieder die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Paulus sagt, das Wunder, dass ein Heide gerettet wird, ist ein größeres Wunder, als dass ein abgefallener Jude sich bekehrt. Wir denken heute umgekehrt, was? Wir nehmen das so selbstverständlich, dass wir zum Glauben kommen. Paulus denkt halt anders. Und wir müssten auch diese Denkweise übernehmen. Ein siebter Grund. Es ist immer so, sagt Paulus, das ist nichts Außergewöhnliches, dass Unglaube Begnadigung vorausgeht. 31 und 32. Also haben auch jetzt diese an eure Begnadigung nicht geglaubt, damit auch sie unter die Begnadigung kommen. Begründung. Denn Gott hat alle zusammen in den Unglauben eingeschlossen, damit er alle begnadige. Nur weil es einen Teil von Israel gibt, der ungläubig ist, heißt noch nicht, dass er im Unglauben bleiben muss. Oder dass es keine Hoffnung gibt. Denn das ist jedes Mal so. Es ist immer so, sagt Paulus, dass wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt, dass er von einem ungläubigen Zustand in einen gläubigen Zustand versetzt wird. Das sollten wir eigentlich noch mehr unterstreichen in anderer Hinsicht. Es gibt keinen Glauben, der nicht von einem ungläubigen Zustand her geschieht. Paulus sagt, Gott hat alle Menschen unter den Unglauben gestellt, damit er sich alle erwarte. Also wer an Christus gläubig wird, kommt von einem unglaubenden Zustand in einen glaubenden Zustand hinein. Achte Begründung. Die Verstockung ist sowohl auf Zeit, sagt Paulus, als auf Raum begrenzt. Vers 25. Brüder, Ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst für klug hält, dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis die Vollzahl der Völker eingegangen sein wird. Zweierlei müssen wir festhalten. Wenn wir von Verstockung sprechen, dann haben wir gesagt, ist das nicht ein bleibender Zustand, er kann verändert werden. Und Paulus sagt, was Israel betrifft, wird er verändert werden. Das ist eine Zeitfrage. Das heißt, wenn jetzt, zu Pauli-Zeiten und immer noch heute, ein Teil von Israel verstockt ist, dann ist das nicht ein ewiger Zustand, sondern ein zeitlicher Zustand. Dieser Zustand wird zu Ende kommen. Israel ist also zeitlich nur beschränkt verstockt worden. Zweitens, Israel ist nur zum Teil, sagt er, verstockt worden. Nur ein Teil von Israel, nicht ganz Israel. Ein Teil von Israel ist ja immer gerettet gewesen, seit die Ersten an Jesus geglaubt haben. Diese Verstockung hat sich nie auf den ganzen Teil Israels bezogen. Also muss hier vorsichtig sein, meint Paulus, wenn wir von der Verstockung eines Volkes sprechen. Erstens nur ein Teil und zweitens dieser Teil nur für eine bestimmte Zeit. Es besteht also von dieser Stelle her, von diesem Standpunkt her, Hoffnung für Israel. Neuntens, Vers 26 und dann noch Vers 12. Dort heißt es, eines Tages, da haben wir die Verheißung, wird ganz Israel gerettet werden. Klare Aussage. Und wenn Gott es verheißen hat, dann besteht Hoffnung für Israel. Denn was Gott verspricht, das hält er ein. Vers 26. Also wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Das war schon im Alten Testament so, Jesaja 59. Es wird aus Zion der Erretter kommen. Er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Dies ist die Verheißung. Und diese Verheißung hält Gott ein. In Vers 12 heißt es, wenn ihr Fehltritt der Reichtum der Welt bedeutet und ihr Abnehmen oder ihr Verlust der Reichtum derer in den Völkern, wie viel mehr ihre Fülle. Das heißt, es wird sich ändern, Israel. Israel wird in ganzer Fülle, das heißt, alle die, die daran leben sein werden, die werden gerettet werden. Und der letzte Grund, Gott bleibt seinen Vorsätzen treu. Vers 29. Die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereuerbar. Wenn Gott einen Plan macht zur Errettung, dann wird dieser Plan nie vereitelt werden. Der Mensch darf ankommen gegen diesen Plan. Satan darf ankommen gegen die Absichten Gottes. Aber wenn Gott sich vornimmt zu retten, dann zeigt er sich stärker als alle Feinde. Das ist ja Errettung, dass Gott zeigt, dass er stärker ist als als das, was ihm gegenübersteht, was ihm als Feindliches gegenübersteht. Gott zeigt sich als der Stärkere in seinem Heilsvorsatz. Also, es ist nicht ohne Hoffnung für den Teil Israels, der heute noch hoffnungslos zu sein scheint. Wir sollten auch diese Stellung einnehmen. Und jetzt kommen wir zu diesem Teil. Was können wir oder was sollten wir lernen aus den Wegen Gottes mit Israel, besonders in diesem Kapitel beschrieben? Aber das dürfte sich auf die drei Kapitel 9 bis 11 beziehen. Wir, die Gemeinde Jesu Christi, haben aus Gottes Wegen mit Israel zu lernen. Und es sind 8 Lektionen, die ich erwähnen möchte. Was sollten wir heute Morgen, wenn wir es noch nicht gelernt haben, lernen. Und wenn wir von Lernen sprechen, dann glaube ich, ist es klar, dass man nicht nur auswendig lernt, sodass man es wieder aufsagen kann, wenn jemand danach fragt, wie das jetzt in den Examen geschieht. Seit etwa Donnerstag sitze ich in Examen von morgens bis abends. Und dann muss wieder gesagt werden, was einmal Ihnen gesagt wurde. Ab und zu wird auch kontrolliert, ob das von Herzen kommt oder nicht. Aber das fällt nicht so in die Waagschale. Zunächst ist einmal wichtig, dass man schon gehört hat und etwas behalten hat, wie das mit der eigenen Meinung steht. Nun, da lässt man dem Studenten ziemlich viel Freiheit. Aber Gott lässt uns kaum Freiheit. Da sind wir entweder seiner Meinung oder es ist dann, hat dann seine Folgen. Nun ist aber nicht so, dass Gott ein zerstörerischer Diktator ist. Man kann durchaus Vertrauen zu ihm haben. Man muss nur wissen, dass alle guten Absichten zur Meinung Gottes gehören. Wenn wir nicht anderer Meinung sind, wenn wir nicht der Meinung von unserem Gegenüber sind, dann reservieren wir uns das Recht zu sagen, es gibt auch etwas Gutes außerhalb von Ihrem Meinungsbereich. Das ist einkalkuliert in Meinungsverschiedenheiten, aber dies ist nicht einkalkuliert, wenn man eine Meinungsverschiedenheit mit Gott hat. Denn es gibt keine gute Sache außerhalb von Gott. Wenn man da anderer Meinung ist als Gott, dann gibt es nur Unheil, über das man eine Meinung haben könnte. Deshalb ist es in sich schon gegeben, dass wenn man nicht Gottes Meinung ist, dass das dann tödliche Folgen hat. Wir sollten also lernen, was zum Heil dient. Nicht nur Israels Heil, sondern unserem Heil und zweitens, wie wir beitragen können zu Israels Heil. Wir haben also nicht nur auswendig zu lernen, sondern es muss in die Tat übergehen. Es muss also zu einem Lebensbestandteil werden. Erstens, Paulus legt Wert darauf, dass wir bei dieser Besprechung etwas Grundsätzliches lernen, nämlich auf die Heilige Schrift zu achten. Paulus argumentiert die ganze Zeit, 9, 10 und 11, mit Heiliger Schrift. Mit dem, was Gott gesagt, geoffenbart, niederschreiben hat lassen. Nehmen wir zum Beispiel Vers 2 in Kapitel 11. Gott verstieß sein Volk nicht, das er zuvor erkannte. Und jetzt die Argumentation. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift sagt? Und wenn die Schrift es sagt, dann sollte man doch informiert worden sein. Das heißt, die Schrift ist meine Autorität, sagt Paulus. Wir beugen uns und wir sagen, so ist es, wie die Schrift sagt, nicht nach meiner Meinung. Ich mag vielleicht eine besondere Meinung über Israel haben. Ich mag denken, das sind Jesus Hasser und wer weiß was, Jesus Kreuzige, solche, die Jesus gekreuzigt haben. Das ist nicht maßgebend. Maßgebend ist das, was die Schrift sagt. Und ich lerne dann so zu denken, wie die Schrift denkt. Denn die Schrift ist Gottes Denken festgehalten. Was sagt die Schrift? Das sollten wir lernen zu fragen in dieser Auseinandersetzung mit dieser Frage. Zweitens, wir als Christen, als Gemeinde Jesu, sollten lernen, uns nicht über Israel zu erheben. Wir sind nichts besserer als Israeliten. Das ist etwas sehr Gefährliches, wenn ein Heidenchrist denkt, er ist ein besserer Mensch als ein Jude, der nicht Christ ist. Es geht hier um nichtchristliche Juden. Die christlichen Juden, die nehmen wir an, die gehören zu uns, das sind unsere Brüder und Schwestern. Aber Paulus spricht von Nichtjuden. Über die sollten wir uns nicht erheben. Das steht in Vers 17 und 18. Wenn aber einige der Zweige ausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums mitteilhaftig wurdest. So rühme dich nicht, da hört es nicht auf. Das wäre schon verständlich. Man soll sich nicht selbst erheben. Aber Paulus bringt dieses in Beziehung. Und zwar in Beziehung zu den ausgebrochenen Zweigen. Überhebe dich nicht, rühme dich nicht gegen die Zweige. Welche Zweige? Die ausgebrochen wurden. Die ungläubigen Juden. Wenn du dich aber wieder sie, das heißt wieder die ausgebrochenen Zweige rühmst, Doppelpunkt. Was dann? Folgende Aussage. Du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Das heißt, nicht nur Menschen, die im Heil stehen, gehören zum Einflussbereich des großen Königs des Universums. Es ist nicht nur die Gemeinde, die bewahrt wird. Wir wissen um die Bewahrung. Wir sind in der Hand Gottes. Jesus sagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Aber nicht nur wir Christen gehören zum Bereich, über den Gott wacht. Gott wacht auch über die Vögel, die dazwischen, über die Menschen, die noch nicht im Heil sind. Er weiß, sie zu bewahren, bis ihre Zeit gekommen ist. Zum Heil oder zum Unheil. Aber während sie noch leben, ist es Gott, der ihnen den Boden gibt, ihr tägliches Brot gibt, sie bewahrt, wenn sie reisen und so weiter. Wir haben uns also nicht zu überheben, denn Gott ist es, der uns und auch sie bewahrt. Derselbe Gott gibt uns unser tägliches Brot, das wir in Dankbarkeit annehmen. Derselbe Gott gibt ihnen das tägliche Brot, das sie vielleicht nicht mit Dankbarkeit annehmen, aber es kommt nichtsdestoweniger von ihnen. Wir sollten uns also nicht über ungläubige Juden oder Israeliten erheben. Wir stehen alle vor Gott. Drittens, Gottes Liebe zu Israel soll uns zu einem Beispiel werden. Vers 28. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde, um euretwillen. Das heißt, das ist uns zugute gekommen. Hinsichtlich der Auswahl sind sie Geliebte. Von wem Geliebte? Er sagt es nicht. Wir wissen es aber. Wir wissen, dass Paulus hier Gott meint. Aber er sagt nicht Gott. Ich glaube, weil er etwa ein zweites einbeziehen will. Denn was will er hier sagen? Warum schreibt er alles dies? Wenn das nur eine Sache ist, die Gott und Israel betrifft, nun, dann kann sie doch ungesagt bleiben. Wenn es nicht von weiterer Bedeutung ist. Nun, das ist ja ganz schön, dass Gott Israel liebt, ja? Nun, herrlich. Das kommt denen zugute, das geht mir nichts an, könnten wir sagen. Wenn zwei Leute sich lieben, ja, das ist ihre Sache. Aber es ist nicht so, sagt Paulus. Dieses ist an Christen in Rom geschrieben worden, die mit Israel zusammenkamen. Und der ganze Römerbrief ist geschrieben worden, damit auch in Rom auch Israeliten zum Glauben kämen. Das merkt man, wenn Paulus nach Rom kommt. Er nimmt sich zuerst der Israeliten an. Der Römerbrief ist geschrieben, damit Israeliten ihn lesen sollten und sehen sollten, wie es mit Gottes Heil bestellt ist. Er ist geschrieben worden, sodass Christen wissen sollten, welche Haltung Gott Israel gegenüber hat, sodass Gott über die Gemeinde einen Einfluss auf Israel ausüben kann. Also direkt durch dein Wort, diese Kapitel 9 bis 11, und indirekt, das heißt über die Gemeinde, dass die Gemeinde lernt, wie sie sich Israel gegenüber einzustellen hat. Mit anderen Worten, wir sollen Nachahmer Gottes sein. Das sagt auch Paulus in Epheser 5. Wenn Gott uns geliebt hat, dann sollten wir ihn lieben. Wenn Gott meinen Bruder liebt, dann sollte auch ich meinen Bruder lieben. Und wenn Gott einen Israeliten liebt, dann sollte auch ich diesen Israeliten lieben. Für mich ist der Liebesgegenstand, der für Gott Liebesgegenstand ist. Geliebte sind sie, von Gott aus. Paulus will sagen mit diesem Ausdruck, Geliebte, sollen sie auch von euch aus sein. Sind sie das? Das ist gleichsam die Frage, die hier Paulus in den Raum stellt. Viertens, was sollten wir lernen? Wir sollen für Israel ein positiver Reiz sein. Wir gehen schrittweise vor, die Verse 11 bis 14. Ich sage also, strauchen sie, damit sie fallen sollten, das heißt, damit sie in liegen bleiben sollten und zerstört werden, das sei fern. Sondern durch ihren Fehltritt ist das Heil, die Rettung, zu denen aus den Völkern gekommen, um sie zur Eifersucht zu reizen. Nun, Eifersucht kann zweierlei sein, zweierlei Art sein. Eifersucht kann negative Art sein und kann aber auch positive Art sein. Ich kann also Menschen dazu reizen, dass sie ihn hassen, aber ich kann sie auch reizen, damit sie mich nachahmen. Es geschieht beides durch die Gemeinde. Israel wird sowieso gereizt. Paulus wünscht, dass der Reiz sich positiv auswirkt. Vor ein oder zwei Jahren etwa wurde diese Frage gestellt in Bezug auf diesen Vers. Und mir ist dieser Vers seitdem etwas klarer geworden. Damals schien es nur einseitig zu sein, zunächst, auch in meinem Blickfeld zunächst. Aber ich merke, Paulus lässt, er sieht beides da, beide Möglichkeiten bei der Eifersucht und beim Reizen. Die Möglichkeit, dass Israel sich daran zugrunde eifert, und die andere Möglichkeit, dass es zur Rettung gelangt. Zur Eifersucht zu reizen, wenn ihr Fehltritt der Reichtum der Welt bedeutet und ihr Verlust der Reichtum derer aus den Völkern, wie viel mehr ihre Fülle? Denn ich sage euch, denen aus den Völkern, die jetzt Christen geworden sind, insofern ich der Apostel derer aus den Völkern bin, ich verherrliche meinen Dienst, ob ich auf irgendeine Weise mein Fleisch zur Eifersucht reizen und endlich aus ihnen retten möge. Das ist meine Absicht. Ich will sie motivieren. Ich will sie in Bewegung bringen. Natürlich gelingt es mir nicht, sie in die Richtung zu treiben, wo sie gerettet werden können. Wenn sie in Bewegung kommen durch mein Evangelisieren, dann gehen auch manche in die falsche Richtung. Nur das kann ich nicht verhüten. Denn mein Evangelium ist ein Weihrauch, Dankeschön. Ein Weihrauch zum Tode oder zum Leben. Eine Ankündigung. Die Triumphzüge eines römischen siegreichen Generals wurde begleitet von Weihrauch. Und dieser Weihrauch war eine Ankündigung von Leben und Tod, je nach der willkürlichen Entscheidung des Generals. Es waren nämlich lebendige Gefangene da. Und dieser Weihrauch war für sie eine Ankündigung, etwas kommt. Und keiner von ihnen wusste wohl zunächst, wird er am Leben bleiben oder wird er sterben müssen. Einige wurden befreit oder bewahrt, einige wurden getötet. Der Weihrauch war eine Ankündigung von diesem. Und dieses Bild wendet Paulus in 2. Korinther 2 an. Das heißt, Paulus sagt, mein Evangelium ist eine Ankündigung, dass Gott Entscheidungen fällen wird. Eines Tages werden wir alle vor ihm stehen und am Evangelium, das Menschen gehört haben, wird sich entscheiden, ob sie gerettet werden, in das ewige Leben hineingehen, oder verloren gehen, in die ewige Pein hineingehen. Paulus wünscht, dass es so ausgeht, dass sie gerettet werden. Und wir sollten auch unser Mögliches dazu beitragen. Wir sollten in Wort und im Leben, in unserem Beispiel, in der Exemplifizierung des Evangeliums, das heißt im Ausleben des Evangeliums, des Charakters, des Wertes, des Inhalts des Evangeliums zeigen, dass es sich beim Evangelium um eine annehmenswerte Botschaft handelt. Wir sollten den Appetit wecken für Jesus. Reizen, ziehen. Das ist, was wir hier lernen sollten, von Gott und von Paulus. Fünftens, wir sollen auf Gottes zwei Sprachen hören lernen. Vers 22, dort heißt es, sieh nun die Güte und die Strenge Gottes gegen die, welche gefallen sind, Strenge gegen die, gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst, sonst wirst auch du ausgeschnitten werden. Wir müssen wissen, dass Gott zwei Sprachen spricht in seinem Umgang mit Menschen. Die Sprache der Güte und die Sprache der Strenge. Für Gottes Güte gegen uns in Christus sollten wir immer dankbar bleiben. Wir sollten dankbar sein und dankbar bleiben. Vor seiner Strenge sollten wir uns fürchten. Wir sollten wissen, dass wir es bei aller Güte Gottes immer noch mit einem heiligen Gott zu tun haben. Das sollte uns auch ernst stimmen. Sechstens, Gott kann vor Abfall bewahren. Das ist mir wichtig geworden. Vers 4. Ich möchte diesen Vers besonders denen mitgeben, die Angst haben, sie würden nicht ausharren können. Auch im Blick auf eventuell kommende Verfolgungszeiten. Es gibt Christen, die haben heute schon Angst. Mit Recht, denn viele fallen ab in der Verfolgungszeit. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Was sagt jetzt Gott? Ich ließ mir übrig bleiben 7000 Mann, die dem Baal das Knie nicht beugten. Meine lieben Freunde, ich kann nicht in die Entscheidungsküche Gottes hineinschauen. Ich weiß nicht, was alles für Ingredients hineingehen, wenn er Entscheidungen trifft. Aber so einen Vers kann ich annehmen. Gott sagt, dass 7000 Leute in Israel treu blieben, daran hat er in Anführungsstrichen Schuld. Das ist Gott zuzuschreiben. Und das macht mir Mut. Das heißt, ich weiß, dass Gott mich bewahren kann. Und wenn er mich bewahren kann, dann will ich mich auch bewahren lassen. Das ist etwas Herrliches. Das sollten wir lernen. Gott kann bewahren. Siebtens, im Nachsinnen über Gottes Wege sollten wir zur Anbetung gelangen. Verse 33 bis 36. Dort heißt es, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm zuvor gegeben? Hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden? Dies steht am Ende der Überlegungen über Gottes Wege mit Israel. Wozu hat das geführt? Ich war immer sehr dankbar, auf einem theologischen Konvent ein Wort von einem deutschen Professor der Theologie zu hören. Solche Worte sind eine Seltenheit. Sie waren mir köstlich, weil ich im selben Fach tätig bin. Er sagte, alle Theologie, genau genommen Dogmatik, sollte in die Anbetung führen. Alle Theologie sollte münden in Doxologie, das heißt in Lobpreis. Wenn Paulus dogmatische, lehrmäßige Fragen überlegt hat, vor Gott aus der Schrift mit der Gemeinde zusammen, tiefe Fragen, Fragen, mit denen wir heute immer noch ringen, in Kapitel 9, 10 und 11 des Römerbriefes, des dogmatischen Buches in der ganzen Bibel. Wozu führt das? Dass wir miteinander streiten sollen? Dass wir an Gott verzweifeln? Dass wir mit Israel nicht fertig werden? Im Gegenteil. Die Fragen sind beantwortet worden. Wir sollten Liebe zeigen, wir sollten Hoffnung fassen und so weiter. Aber letztlich soll Gott dadurch aus unserem Munde geehrt werden. Mir ist wichtig geworden, dass wahrscheinlich meine Aufgabe als Geschöpf dieselbe Aufgabe ist als die der Engel, die jeden Tag Gott einfach loben. Meine Aufgabe als Geschöpf und als wiedergeschaffenes Wesen ist einfach da zu sein, sodass Gott von noch einem Wesen Lob hat. Was immer ich noch mache, ob ich jetzt packe für einen Flug nach Kanada oder was immer, meine Hauptbeschäftigung sollte sein, dass Gott aus meinem Munde Lob bekommt. Und daran lerne ich und will ich lernen. Aber das ist nicht das Letzte. Wir sind zum Ende von Kapitel 11 gekommen. Aber darf ich schon den ersten Vers von Kapitel 12 hinzunehmen? Denn in dieser Hinsicht gehört er dazu. Die letzte Lektion, die wir lernen sollten, von den Wegen Gottes mit Israel, ist folgende. Gott sucht immer neue Hingabe zum Dienst. Wir sollten ihn loben und solange wir noch im Fleisch sind, sollten wir bereit sein, ferner ihm zu dienen, solange wir noch Zeit haben, solange wir noch Energie haben. Kapitel 12, Vers 1. Ich rufe euch auf, Brüder. Ein Wort habe ich weggelassen. Ein sehr kleines griechisches Wort mit drei Buchstaben. Und es bedeutet, im Blick darauf, oft ungenau übersetzt worden, sehr schön im Deutschen mit also übersetzt. Also, das heißt, was jetzt, was folgt daraus? Kapitel 9, 10 und 11, jetzt in die Schublade? Nein, jetzt geht es weiter. Also, jetzt rufe ich euch auf, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes. Welche Erbarmungen? Die unendliche Erbarmung Gottes den Heiden gegenüber, 1. Kapitel vom Römerbrief, die unendliche Erbarmung Gottes und die Geduld Gottes mit einem abtrünnigen Israel. Man sollte einmal die Propheten Hosea und Jeremia lesen, um das mitzubekommen. Kraft dieser Erbarmungen rufe ich euch auf, eure Leiber, den Körper, Hände, Füße, Kopf, alles, euren Körper, das heißt, das Gefäß eures Geistes dazu bringen und dazu geben, als ein lebendiges, nicht warten bis zum Tod, als ein heiliges, Gott geweihtes, als ein Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, übersetzt er wird. Das heißt, bereit sein zu sterben, während ich lebe, welches euer logischer Dienst ist. Es ist nur logisch, wenn Gott so viel für mich getan hat, dass ich dann ihm alles gebe, auf meinen Körper, damit aus meinem Leben Gott einen praktischen Lob bekommt. Der Herr möge dieses schenken, dass in meinem Leben und in unser aller Leben diese Lektionen gelernt werden und Gott bis in alle Ewigkeit Lob erfährt, auch aus dem Bunde Israels. Da wollen wir noch einmal zusammen beten. Wir danken dir, Vater, für deine Wege. Wir danken dir für deine Güte. Wir danken dir für deine Strenge. Wir danken dir, Herr, dass du zu retten vermagst. Wir danken dir, Herr, dass du verwandeln kannst. Dass du aus uns etwas machen kannst, das dir gefällt. Und dass du noch Israeliten verwandeln kannst. Wie hoffnungslos sie auch scheinen mögen. Herr, wir haben Israeliten vor unserer Tür. Und es gibt Israeliten weiter weg. Ich bitte dich, Herr, wirke du in uns und durch uns an ihnen, zu ihnen hin. Und lass uns noch etwas von deiner Herrlichkeit sehen in diesem Bereich. Wir preisen deinen Namen über dein großes Heil durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.